Spannende Geschichten von außergewöhnlichen Frauen.
Hey und hallo an alle, die sich heute zu unserem Podcast verirrt haben. Wir freuen uns total, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Laura.
Und hey, ich bin Nadja. In diesem Podcast erzählen Laura und ich uns gegenseitig wahre Storys von faszinierenden Frauen. Storys, die berühren, die bewegen und die inspirieren. Geschichten, die das Leben selbst geschrieben hat. Manchmal tragisch, manchmal hoffnungsvoll, aber immer authentisch.
Und wir können es kaum erwarten, gemeinsam mit euch diese Geschichten zu ergründen. Falls ihr also Lust auf spannende Storys und Facts aus dem Leben unserer Heldinnen habt, dann seid ihr hier genau richtig. Hört also rein in unseren Podcast.
Mal True Crime.
Mal Law Story.
Mal History Drama.
Aber eins ist gewiss.
It's all true.
Wie kamen wir eigentlich auf die Idee? Wir sind ja keine Historikerinnen, keine Autorinnen und auch keine Journalistinnen oder Schauspielerinnen.
Nee, das stimmt. Wir sind einfach zwei ganz normale Frauen.
Aber wir sind Mutter und Tochter.
Genau. Ich bin die Tochter Laura. Und da ich seit einiger Zeit hier in London wohne, sehen wir uns jetzt leider wesentlich weniger als zuvor.
Aber dafür quatschen wir natürlich jetzt häufiger am Telefon.
Ja, allerdings.
Und dann reden wir manchmal auch über andere Frauen, die wir toll finden und die uns aus irgendeinem Grund faszinieren oder beeindrucken.
Genau. Und darüber, was für Schlüsse wir daraus für unser Leben ziehen.
Und irgendwann haben wir dann angefangen, uns gezielt gegenseitig zu fragen, kennst du eigentlich diese oder jene Frau? Was hat die denn für eine unglaubliche Story? Warum hat man davon eigentlich noch nie gehört?
Und warum faszinieren uns einige Menschen und andere nicht? Warum werden einige berühmt und andere nicht? Sind sie besonders mutig, besonders klug? Haben sie besondere Talente oder Gaben? Oder waren sie einfach nur zur rechten Zeit am rechten Ort? Oder eine Mischung aus allem? Und genau darüber wollen wir auch heute miteinander sprechen.
Ja, dann würde ich sagen, wir legen gleich mal los. Heute habe ich ja eine Geschichte für dich vorbereitet.
Ja, ich bin auch schon ganz gespannt.
Die Laura hat die Story nämlich noch überhaupt nicht gehört.
Richtig, und deshalb stelle ich wahrscheinlich genau die Fragen, die euch auch durch den Kopf gehen. Also würde ich sagen, dann mal los.
Folge 2 unseres Podcasts ist besonders umfangreich. Deshalb haben wir uns entschieden, ihn in der Mitte zu teilen. Heute hört ihr also nur den ersten Teil, in dem wir euch zum Beispiel über die Kindheit der Frau, ihre künstlerischen Anfänge und ihren Weg bis zur Heirat mit der Liebe ihres Lebens erzählen. Also Laura, wir wagen jetzt mal einen Blick auf unsere heutige Hauptperson durch fremde Augen. Du kannst ja dann gleich mal überlegen, um wen es heute wohl geht. Ich starte.
Okay.
Es ist Herbst 1966. Wir befinden uns im Herzen von London, da wo du jetzt auch sitzt, Laura, und zwar in Soho. Die kleine Indica-Galerie wird zum Schauplatz für eine moderne und ungewohnte Performance. Das Wetter ist typisch für London. Regen trommelt unablässig gegen die Fenster. Die Galerie ist innen von einer kühlen, fast klinischen Atmosphäre erfüllt. Und in diese Szene tritt jetzt ein gut aussehender, großer, junger Mann, Mitte 30. Er ist schlank. Seine blonden Haare trägt er etwas länger und lockig. Und auf seiner Nase sitzt eine runde Brille mit Goldrand. Die Kleidung des jungen Mannes ist locker und leger, aber modisch. Doch dieser Mann ist nicht irgendein Mann. Es handelt sich um einen der berühmtesten Menschen der Welt in den 60er Jahren. Er und seine drei Freunde sind gerade auf dem Höhepunkt ihres Ruhms. Doch heute kommt er nicht als Star in diese kleine Galerie, sondern als neugieriger Betrachter. Ein guter Freund hatte ihm von einer Performance erzählt, bei der eine junge japanische Künstlerin Besucher einlädt, selbst Teil des Kunstwerkes zu werden. Dieses Konzept von interaktiver Kunst findet der berühmte Mann revolutionär. Leise und unauffällig betritt der junge Mann jetzt also die Galerie. Kaum beachtet oder erkannt von den anderen, die vollauf mit der Ausstellung beschäftigt sind. Er schüttelt sich die Regentropfen von den Haaren und der Jacke und schaut sich interessiert um. Alles ist in Weiß gehalten. In einer Ecke des Raums steht eine lange, weiße Leiter. Sie reicht bis hoch unter die Decke. Und auf der obersten Stufe scheint ein kleines Schild befestigt zu sein. welches aber von unten nicht zu lesen ist. Eine Lupe hängt an einer Kordel daneben. Der Mann nähert sich der Leiter skeptisch. Schließlich gibt er sich einen Ruck und steigt hinauf, immer höher. Oben angekommen nimmt er die Lupe und schaut hindurch. Yes, steht dort auf einem Schild. Von hoch oben schaut der Mann nun hinunter in den Raum. Sein Blick fällt auf die Künstlerin. Etwas verändert sich für ihn. Es ist nicht nur ihre Kunst, die ihn fesselt. Es ist sie, ihre Präsenz. Inmitten der Stille des Raumes und der leisen Unruhe der Galerie fühlt sich alles plötzlich intensiver an. Die Frau ist klein und zart, lange schwarze Haare umrahmen ihr hübsches Gesicht. Ihre Augen, die sanft, aber aufmerksam durch den Raum blicken, treffen plötzlich auf seine. Und in diesem einen Moment scheint ganz kurz der Rest der Welt verschwunden zu sein. Mit diesem ersten Blick, dieser ersten Begegnung, beginnt eine Reise, die beider Leben für immer verändert. Und eine Reise, die durch ein tragisches Ereignis für einen von ihnen viel zu früh enden wird.
Oh, das klingt aber spannend. Und das klingt auch schon total nach London. Das Wetter, ne? Die Galerie, die Kunst, ja, absolut. Ich kann es mir bildlich vor mir so gut vorstellen. Also ich weiß auch, wer es ist, definitiv.
Ja? Mhm. Sag.
Soll ich sagen?
Ja, ich sag.
Also ich sage, John Lennon war der Mann. Mhm. Die Brille auf jeden Fall und natürlich die Beatles, die ja dafür ihre Karriere sind zu dieser Zeit. Und Yoko Ono ist die Dame, von der gesprochen wird.
Genau, seine spätere Frau, ne? Ja.
Richtig.
Interessierst du dich denn für Kunst, Laura?
Total, weißt du doch. Ich bin ja deine Tochter. Ja.
Und
auch keine andere Wahl.
Und warst du letztlich noch auf irgendeiner so einer Ausstellung oder so in London?
Ja, also klar, Ausstellung auch. Aber das Letzte, was ich dir erzählt habe, das meinst du wahrscheinlich, das war aber ein Theaterstück für unsere werte Hörerschaft. Das hatte ich dann meiner Mutter erzählt. Das war super beeindruckend hier. Ich schweife jetzt nicht aus, aber es ist einfach so typisch London, wo ein recht bekannter Star, Asa Butterfield, der auch in einigen bekannten Filmen mitgespielt hat, ganz alleine auf der Bühne stand und 90 Minuten oder sowas, ganz alleine, nur ganz wenig Requisiten, auch ein sehr steriler weißer Raum, eine absolut brillante Vorstellung geliefert hat. Und sowas hatte ich dann zu meiner Mutter gesagt. Ist so typisch London, halt einfach dieser leere Raum, der gefüllt wird von ganz, ganz wenig Mitteln, aber absolut mitreißend. Ich habe so viele Emotionen erlebt in der kurzen Zeit von einem weltbekannten Star. Und ich finde das immer so schön hier.
Ja, das sagte ich. Also in London auch ganz besonders nochmal. Ne? Hm. Laura, ich habe dir auch das Foto von der Leiter geschickt und das Foto von der Yoko Ono.
Okay, schaue ich doch mal. Ah ja, also genau, es ist genau wie du beschrieben hast, steht eine Leiter ganz alleine in einem leeren Raum mit dieser Lupe, die von oben herunterhängt und wo einfach nur ganz klein in der Mitte von einem relativ großen Plakat Yes draufsteht. Mhm. Das verlinken wir auch nochmal hier in unserem Channel, dass ihr euch das auch anschauen könnt. Sieht cool aus.
Mhm. Und das ist eine ganz hübsche Frau auch, die Yoko Ono, ne, finde ich.
Mm, ja, genau. Das zweite Bild, was du mir dann geschickt hast, ist ein Porträt von der Yoko Ono, wo man sie sieht, wo sie noch recht jung ist. Und wie du schon beschrieben hast, diese sanften Augen, die sie hat, ne, und das schwarze lange Haar ist so ganz, ganz typisch, wie wir sie auch, glaube ich, heutzutage kennen.
Mm. Und das Treffen, das hatte ich ja eben gesagt, das war ja 1966. Und da waren die beide tatsächlich, sowohl John als auch Yoko, noch verheiratet mit anderen Partnern. Und die haben auch beide schon jeweils ein Kind.
Oh, das wusste ich gar nicht.
Mhm.
Oh je, Mene, das beginnt also mit einer heißen Affäre, typisch Künstler.
Ja, und für viele, davon hast du ja auch die Yoko Ono wahrscheinlich erkannt, war sie halt die Partnerin, die Ehefrau von John Lennon, die Mutter eines seiner Kinder. Aber sie war halt noch viel, viel mehr und davon will ich heute berichten. Und meine Quellen, die habe ich aus diversen Artikeln in Zeitschriften, bei Internetrecherchen gefunden, auf Wikipedia und vor allem in dem Buch über Yoko Ono von Nicole Bardola. Die Biografie heißt das. Also Yoko Ono, die Biografie. Und das ist auch sehr empfehlenswert, wer da mal reingucken möchte. Ja, und ich kam auf Yoko Ono, weil ich vor kurzem, vor wenigen Wochen im Dezember 24 die Gelegenheit hatte, zwei außergewöhnliche Ausstellungen hier in NRW zu besuchen. Einmal war ich ja mit Amelie im Museum Ludwig hier in Köln. Du kennst Amelie, das ist die älteste Tochter von meiner lieben Freundin Sylvie, die leider viel zu jung gestorben ist. Und ich unternehme ja oft was mit Amelie und genau wie wir beide interessiert sie sich für Kunst und Musik. Mhm. Und die Ausstellung, auf der wir waren im Museum Ludwig, ging über die Fluxusbewegung. Und über die werden wir gleich auch noch mehr hören, weil Yoko Ono war Teil dieser Bewegung. Mhm. Und weil ich dann praktisch Feuer gefangen hatte von Fluxus und der Bewegung, war ich dann mit Günther, einem meiner besten Freunde in Düsseldorf, auf einer Ausstellung. Und die war tatsächlich, kommt die direkt von der Tate Modern, von dir zu mir quasi rüber. Die war also vorher in London. Ja. Und die heißt Yoko Ono Music of the Mind. Und da geht es halt um das Werk von Yoko Ono von Mitte der 1950er Jahre bis heute. Und mehr als 200 Werke von ihr werden dort gezeigt, Instruktionen, Partituren, Installationen, Filme, Musik und Fotografien. Die war unglaublich vielseitig und die ist jetzt gerade dabei, weiter nach Berlin zu ziehen. Also wer die Ausstellung noch sehen möchte, hier von unseren Hörerinnen oder auch du, Laura, der muss jetzt nach Berlin fahren. Ja, das war so der Grund, warum ich heute von Yoko Ono dir erzähle und euch allen erzähle. Und ich fange wie immer mit der Kindheit an. Also wie ist Yoko Ono, wo wurde sie geboren, wie ist sie aufgewachsen? Wir springen für unsere Geschichte in der Zeit zurück ins Japan Anfang des 20. Jahrhunderts. Hier wird am 22. März 1902 Yokos Vater geboren, Aisuke Ono. Also das wird Aisuke geschrieben, Laura. Und ich übernehme auch keine Garantie für die Aussprache der japanischen Namen,
nein,
die noch
kommen. Nein, ich glaube, es ist Aisuke. Ja.
Und der wird tatsächlich in eine ganz angesehene Familie geboren und ist sogar entfernt verwandt mit der kaiserlichen Dynastie. Yokos Mutter wird 9 Jahre später geboren, 1911, Isoko Ono. Auch sie wird in eine wohlhabende Kaufmanns- und Bankiersfamilie geboren. Japan, das Land der aufgehenden Sonne, ist damals wie heute ein Land voller Kontraste. Von schneebedeckten Bergen im Norden bis hin zu Palmenstränden im Süden.
Oh, das klingt so schön. Mama, ja. Da machen wir auch mal zusammen Urlaub.
Ja, der Johannes will da auch, dein jüngster Bruder will da auch unbedingt hin.
Ich weiß.
Von jahrhundertealten Traditionen bis hin zu einem rasanten wirtschaftlichen Aufstieg. Zu der Zeit, wo die beiden geboren werden, regiert noch Kaiser Tenno Meiji. Tenno Meiji, wie spricht man das denn, Laura?
Keine Ahnung.
Unter seiner Regierung hat sich in den letzten Jahrzehnten Japan zur modernen Weltmacht entwickelt. Aber es ist durch diese Expansionsbestrebungen auch in zahlreiche Kriege involviert. Mit Siegen gegen China, Russland und der Annexion Koreas wird Japan immer größer und mächtiger. Jetzt kommen wir zu der Ehe von den beiden. Aisuke will eigentlich als junger Mann ursprünglich Pianist werden, doch seine Familie drängt ihn zu einer Karriere im Bankwesen. Eigentlich gegen seinen Willen studiert er jetzt Mathematik und Wirtschaft und wird dann auch Bankier. Isoko und Aisuke werden einander vorgestellt, als sie ungefähr 18 Jahre alt ist.
Oh, eine Arranged Marriage.
Ja, wahrscheinlich. Also ich habe nicht so viel gefunden, aber es wird auch in diesem Buch, was ich eben erwähnt habe, vermutet. Und 1931 heiraten die beiden. Isoko ist jetzt 20 Jahre alt und Aisuke 29 Jahre alt. Und von Anfang an werden sie von ihren Familien gesponsert und führen zusammen einen sehr großbürgerlichen Haushalt mit zahlreichen Bediensteten. 1932 wird Isoko schwanger. Aber kurz vor der Geburt des ersten Kindes muss Aisuke geschäftlich nach San Francisco reisen. Dort bleibt er auch erstmal. Am 18. Februar wird dann 1933 Yoko Ono geboren. Das heißt übersetzt Kind des Ozeans.
Oh, das ist ja aber schön.
30 Jahre später wird John auch von der Bedeutung dieses Namens ganz fasziniert sein. Und es beeindruckt ihn später auch ihr trotziges, aufmüpfiges und freiheitsliebendes Wesen. Yoko wächst jetzt mit dem Bewusstsein auf, dass ihre Familie mächtig und wohlhabend ist. Das hat aber seinen Preis. Ihr Vater ist oft abwesend. Sie kennt ihn die ersten Lebensjahre nur von Fotos. Und das erste, wahrscheinlich erste Foto von den beiden schicke ich dir jetzt auch mal zu.
Von welchen beiden?
Von den beiden mit der Kleinen.
Ah,
mit der Kleinen, genau. Also das erste Foto von der Yoko sozusagen.
Mhm. Okay, ist ja traurig, wenn man so lange seinen Vater nur auf Bildern sieht. Ne?
Finde ich auch.
Okay, ich habe das Bild jetzt vor mir. Ja, das ist aber sehr schön. Ich glaube, genauso sieht man sich. Oh, die ist ja wirklich so niedlich.
Goldig, ne?
Mhm. Ja, das muss man auf jeden Fall auch verlinken, wenn es geht. Das sieht nach einer sehr typischen, recht wohlhabenden Familie, glaube ich, in der Zeit, in den 30er Jahren in Japan aus. Sehr schönes Bild. Der Vater ist links, die Mutter in der Mitte und die Yoko Ono rechts. Und alle sind adrett gekleidet und lächeln sanft in die Kamera.
Ja, die kommenden Jahre sind für Yoko und ihre Familie geprägt von einem Hin- und Herzug zwischen zwei Welten, und zwar zwischen Japan und den USA. Weil der Vater ja in San Francisco arbeitet, zieht Isoko jetzt zu Aisuke mit Yoko. Die ist dann 3 Jahre alt und dann in den USA, in San Francisco, wird 1936, ein Jahr später, Bruder Keisuke geboren. Ist Keisuke richtig ausgesprochen?
Ich glaube, es wird Keisuke ausgesprochen.
Keisuke.
Also das U, wenn das mittendrin ist und nicht am Ende, ist immer so ein Ö. Ja, Keisuke.
Ja, also
aber
ihr merkt,
ich bin ja auch keine Japanerin.
Nein, aber ihr merkt ja, Laura ist begeistert von Japan und beschäftigt sich damit.
Wer nicht?
Und 1937 dann kehrt die Familie wieder nach Japan zurück. Da bricht jetzt der japanisch-chinesische Krieg aus. Japan besetzt die Mandschurei. Und in diesem Krieg bekleckert sich Japan leider nicht mit Ruhm. 1937 begehen die Japaner in Nanking ein ganz schlimmes Kriegsverbrechen. 300.000 Chinesen kommen ums Leben. Aber die kleine Yoko bekommt natürlich von diesen kriegerischen Aktivitäten nichts mit. Das ändert sich aber in Kürze. 1940 ziehen die wieder nach New York, dann wird die Schwester geboren und dann ziehen sie wieder zurück nach Tokio.
Wie heißt die Schwester?
Die Schwester heißt Keisuke.
Ah, okay. Ist das nicht der Name vom Vater? Also irgendwie.
Nee, warte mal. Setsuko heißt die Schwester. Setsuko.
Ja.
Setsuko, wenn man das O weglässt.
Setsuko, ja. Setsuko. Ich glaube, da wird das O ausgesprochen.
Aha, das kann man sich ja super merken. Ja, die Familie Ono gehört zur Elite Tokios. Das Elternhaus scheint aber von einer sehr distanzierten Atmosphäre der Eltern gegenüber ihren Kindern geprägt. Die Bediensteten erziehen die Kinder, weil die Mutter ist vollauf mit gesellschaftlichen Verpflichtungen beschäftigt. Und der Vater, wie wir ja schon gehört haben, nicht so oft anwesend. Aber Yoko bekommt eine super Bildung. Darauf legen die natürlich Wert und sie erhält schon in sehr frühen Jahren intensiven Musikunterricht und besucht die Gakushuin-Schule. Das ist so eine Schule für den Hochadel und für ganz gut Bürgerliche. Und so lernt Yoko jetzt früh Klavierspiel und sie erstellt eigene Musikkompositionen und hat als Kind bereits schon öffentliche Auftritte. Ein strenger Zeitplan prägt den Alltag der Kinder. Freundschaften sind auch durch die vielen Umzüge schwierig. Yoko erinnert sich später: Meistens war ich zu müde, um mit anderen Kindern zu spielen. Wenn ich Gesellschaft wollte, außer meinen Geschwistern, fragte ich die Hausangestellten: Würdet ihr jemanden finden, der mit mir spielt? Und die Antwort lautete immer: Ja, in 10 Minuten ist jemand da.
Nein, das ist ja total ulkig, oder?
Ja. Also, so will man eigentlich nicht aufwachsen, ne? Und dann erzählt sie auch in einem anderen Interview von einer Hausaufgabe, die wahrscheinlich in der Grundschulzeit, die ihr musikalisches Verständnis geprägt hat. Wir sollten die Geräusche des Tages hören und sie in Musiknoten umwandeln. So entwickelte ich die Angewohnheit, die Welt um mich herum in Musik zu übersetzen.
Das ist aber schön.
Finde ich auch. Das passt auch voll zu ihrer Karriere als Künstlerin.
Ja, absolut.
Inzwischen tobt jetzt der Zweite Weltkrieg in Europa. Japan ist im ostasiatischen Raum eine Großmacht, will sein Gebiet weiter ausbreiten. Ähnliche Pläne hatte bekanntlich Deutschland für den europäischen Raum. So schien die Zusammenarbeit beider Länder lohnend. Am 27. September 1940 wird auf Initiative Adolf Hitlers der Drei-Mächte-Pakt geschlossen. Zwischen dem Deutschen Reich, dem Kaiserreich Japan und dem Königreich Italien. Es entsteht die Achse Berlin-Rom-Tokio. Japan folgt also Deutschland in den Zweiten Weltkrieg und 1941 am 7. Dezember erfolgt der berühmte Angriff Japans auf Pearl Harbor. Jetzt tritt die USA in den Krieg ein. 1945 fallen die Atombomben, die ersten, auf Hiroshima und dann auf Nagasaki. 240.000 Menschen kommen ums Leben und Japan kapituliert. Und in dieser Zeit wächst nun unsere kleine Yoko auf. Ihr Vater muss als Soldat in den Krieg und am 9. März 1945 greift die US-Armee Tokio mit einem verheerenden Luftangriff an. Über 100.000 Menschen sterben in einer einzigen Nacht, was sogar die Opferzahl der Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki übertrifft. Yoko überlebt den Angriff, da sie sich mit ihrer Mutter und ihren beiden Geschwistern in einem besonders sicheren Bunker befindet. Doch draußen brennt die Stadt nieder. Mutter Isoko entschließt sich daraufhin, mit ihren drei Kindern aufs Land zu fliehen. Sie hat Angst, dass sie in Tokio nicht mehr sicher ist. Zu Recht. Nun ziehen die also in diese ländliche Gegend, südlich von Karuizawa, als Fremde, als Flüchtlinge, als Außenseiterinnen. Yoko erlebt deswegen auch Hänseleien und Ausgrenzung seitens der Bauernkinder. Heute würde man wohl Mobbing sagen. Und die reiche Familie Ono bleibt von der Armut nicht verschont. Tokios Wohlstand liegt in Trümmern. Banknoten sind auf einmal wertlos. Tauschgeschäfte sichern das Überleben der kleinen Familie. Zum Beispiel eine antike Nähmaschine gegen einen Sack Reis. Als ältestes Geschwisterkind muss Yoko häufig Essen besorgen. Sie zieht bettelnd von Tür und Tür. Sie erträgt tapfer Erniedrigungen und spöttische Blicke. Trotzig hält sie der Diskriminierung stand. Das ist eine Erfahrung, von der sie später sagen wird, dass sie ihr hilft, an der Seite von John Lennon mit Anfeindungen der Medien und des Publikums zurechtzukommen. Ich gebe nicht auf, bis ich das Wichtigste für meine Mutter und meine Geschwister habe, sagt sie sich immer wieder. Im Laufe der folgenden Monate passt Yoko sich an. Sie trägt Bauernkleidung und endlich spielen auch die anderen Kinder mit ihr. Dieses Leben auf dem Land ist hart, aber es bringt auch unverhofft eine Freiheit, die ihr im strengen Leben in Tokio verwehrt geblieben ist. Und es bringt ihr Freunde. Aber Yoko hat auch ganz, ganz schreckliche Erlebnisse.
Es in klingt alles schon bisher.
Ja. Also. Yoko erinnert sich in einem Interview an einen Arzt, der sie regelmäßig untersucht hat. Sie sagt, ich war unterernährt und wurde krank. Ein Arzt besuchte uns regelmäßig. Eines Tages sagte er mir während einer Untersuchung, ich solle die Augen schließen. Plötzlich pressten sich warme, feuchte Lippen auf meinen Mund und ich erstarrte. Ein weiterer Vorfall, den sie nicht näher ausführt, handelt von einem Kontakt mit einem fremden Mann. Der will ihr helfen und er nimmt sie mit. Er verschwindet mit ihr hinter einem Gebäude. Yoko spricht später nur vage über ihre Erlebnisse. Aber in einer ihrer späteren Performances kommt der Verdacht auf, dass hier schwerer sexueller Missbrauch stattgefunden hat.
Wie schrecklich. Wie alt war sie denn da?
11. 11, 12 so. Ja, also Yokos Kindheit ist geprägt von Widersprüchen, von Wohlstand und Isolation, von Förderung, Kontrolle, Verlust, Widerstandskraft, alles auf einmal. Hier habe ich noch mal ein kurzes, sehr schönes Zitat, finde ich, von Yoko. Vielleicht magst du das mal vorlesen, Laura?
Ja, kann ich gerne machen. Da ist es gerade angekommen, danke. Sie sagt, ich habe gelernt, dass nichts bleibt. Man sollte nichts besitzen wollen, weder Dinge noch Menschen.
Ja, das sagt alles passt über diese gut. Zeit. Ne?
Ja, passt gut, was du jetzt alles über sie erzählt hast.
Das kann und ich auch mir zu ihrer Kunst. Vorstellen.
Sie hat ja auch alles verloren dann einmal, ne? Von diesem Reich, sehr recht frühen Kindheit zu der Nichts in der Mitte.
Ja. Ja, sagt, ich finde auch, man findet das später auch in ihrer Kunst wieder. Kannst ja nochmal sagen, wenn ihr das auffällt.
Mhm.
Also Japan kapituliert im August 1945 und als in Tokio ein bisschen Ruhe einkehrt, kehrt die Mama auch mit den Kindern nach Tokio zurück. Aber ihr Vater ist verschollen. Niemand weiß, ob er noch lebt. Die ganze Stadt liegt in Trümmern. Und jetzt beginnt für die Familie ein neues Leben inmitten der Besatzung. Ein ganzes Jahr vergeht. Dann endlich die Nachricht, der Papa lebt. Er war in Saigon interniert. Doch seine Rückkehr ist jetzt nicht triumphal. Statt als angesehener Bankier kommt er als potenzieller Kriegsverbrecher zurück.
Oh, das ist natürlich unangenehm.
Ja, und er muss auch noch fast 2 Jahre warten, bis er wieder als ungefährlich eingestuft wird.
Was hat er denn gemacht?
Ja, er hat im Krieg als Soldat gekämpft und ist als gefangen genommen worden.
Okay, das lassen wir raus. Du weißt also nicht, weil wenn der Kriegsverbrecher ist, heißt es, dass der irgendwas im Krieg gemacht hat.
Nee, alle die Soldaten, die gefangen genommen wurden, wurden als Kriegsverbrecher, steht ja als potenzieller Kriegsverbrecher. Der darf also nicht arbeiten in der Bank, in so einer wichtigen Position. Und erst 1947 wird er als ungefährlich eingestuft und darf dann bei der Bank of Tokyo arbeiten, wieder als Manager.
Das heißt, es fehlt nochmal ein komplettes Jahr. Also erst war er ein Jahr lang nicht da und dann fehlt weiterhin nochmal ein Jahr Einkommen aus seiner Richtung.
Ja, aber die sind ja weiterhin reich. Die haben ja noch die ganzen Besitztümer, ne?
Also die kriegen sie wieder zurück, sobald sie wieder nach Tokio
einreisen. Ja, die sind weiter reich.
Okay, interessant.
Ja, Tokio ist besetzt von den Amerikanern. Die Welt hat sich verändert und auch Yoko hat sich verändert. Heimlich beobachtet Yoko jetzt den westlichen Lebensstil. Sie macht lange Spaziergänge, vergleicht Tradition mit Moderne und die Faszination für die neuen Ideen der Amerikaner in ihr wächst langsam. 1947 macht dann auch diese Gagoshuin-Schule wieder auf und Yoko darf zurückkehren. Hier lehnt sie jetzt.
Wie alt ist sie jetzt da? Entschuldigung, nur, dass ich den Überblick behalte.
1947, 33, 14.
14.
Und da wird auf einmal ihr bester Freund Yoshi, das ist der Bruder von Kronprinz Akihito. Sag ich den Namen richtig, Laura?
Ja, nur aus meiner Erfahrung, ich bin ja kein Profi.
Ich sehe dich nur so schmunzeln.
Ja, weil Yoshi hat mich an den Yoshi aus Mario erinnert.
Die beiden sind total kunstinteressiert und kulturinteressiert. Sie schreiben Gedichte und tauchen sie auch. Yoko fragt sich jetzt, ob es wohl möglich ist, ihre Liebe zur Dichtung, ihr Talent fürs Komponieren und ihr Interesse für Malerei miteinander zu verbinden. Insgeheim betreibt sie alle drei kreativen Tätigkeiten intensiv. Irgendwann zeigt sie stolz ihren Lehrern Texte, aber sie bekommt total ablehnende Kritiken. In ihrem autobiografischen Buch Just Me von 1974 erinnert sie sich. Jetzt schicke ich dir wieder ein Zitat, das du vorlesen kannst, Laura.
Okay, ich hab's bekommen, ich lese mal vor. Yoko Ono sagt, sie sagten meine Erinnerung. Nein, Mama. Okay, ich hab's jetzt bekommen, dann lese ich mal vor, was sie gesagt hat. Sie sagten, meine Erzählungen klingen wie Gedichte und meine Aufsätze wie Prosa. In Japan gab es damals kein Avantgarde. Meine Lehrer fanden meine Arbeiten schlecht, weil sie nach den dort bestehenden Standards beurteilt wurden.
1951 kehrt der Vater jetzt nach New York zurück. Aisuke erhält jetzt von Yoko ein Telegramm mit der Bitte, um die Erlaubnis an der berühmten Gagoshuin-Universität Philosophie zu studieren. Er stimmt zu. Und als erste Frau in der Geschichte der renommierten Universität immatrikuliert Yoko sich für dieses Fach.
Oh, wie interessant. Als erste Frau.
Mhm. Wow. Für Philosophie.
Mhm.
Nach 2 Semestern aber schon zieht die Mama mit den Kindern nach New York zum Vater. Jetzt beginnt für Yoko ein Studium in den USA. Sie beginnt am Goucher College in Maryland und ist 19 Jahre alt. Ihr äußeres Erscheinungsbild zu dieser Zeit ist so, dass Yoko sich optisch von vielen ihrer Kommilitoninnen abhebt. Sie trägt schlichte, dunkle Kleidung, bevorzugt schwarz- oder dunkle Blautöne. Eine frühe Andeutung ihres späteren minimalistischen Kleidungsstils. Sie ist relativ klein, etwa 1,57 Meter groß.
Du hast gesagt, das ist jetzt die 60er Jahre?
Nee, 1953.
Ja, okay. 50er, wo man jetzt da dann zusagen muss. Das war natürlich, also wenn ich mich richtig erinnere, das ist eine sehr bunte Zeit von Kleinen,
genau,
oder?
Genau, deswegen hebt die sich ab. Mhm. Weil also die normal 30er, tragen, die tragen so zum Beispiel Petticoats ganz viel.
Genau, mhm. Ja, richtig. Und gerade in Amerika, wo die Frauen ja diese Föhnfrisuren haben und die hübschen bunten Kleidchen, sehr figurbetont, kann ich mir gut vorstellen, dass als Asiatin und dann mit den dunklen Kleidungen, dass du da wirklich herausstichst. Mhm.
Ja, und sie ist ja auch als Japanerin sticht sie auch heraus. Und sie ist auch für eine Japanerin sehr zart, sehr schmal, fast feingliedrig und auch sehr zurückhaltend vom Wesen. Und deswegen geht sie auch so ein bisschen in der Masse dort unter. Ihre langen schwarzen Haare trägt sie meist offen oder ganz locker zurückgebunden. Und du hast ja eben schon ein Foto von ihr gesehen. Ihr Gesicht ist markant, sie hat hohe Wangenknochen, dunkle, wache Augen und aber immer einen ernsten und nachdenklichen Ausdruck im Gesicht. In kälteren Monaten hat sie einen langen Lieblingsmantel, den sie trägt. Ja, das so zum Aussehen von ihr. Also du hast ja schon gesagt, durch ihren intellektuellen, zurückgenommenen Stil fällt sie auf. Aber vor Semesterbeginn beginnt Yoko nun ein Sommerstudium an der Universität Harvard und legt dort Kurse in Musik, besonders in Gesang. Sie hat nur wenige Freunde, ist Einzelgängerin, liest viel und meidet die japanische Gemeinde. Kurze Zeit später schon wechselt sie an das Sarah Lawrence College in New York. Dort studiert sie Philosophie und Komposition. Sie begeistert sich für Zen-Philosophie, für westliche Avantgarde, für die Zwölftontechnik von Schönberg und Verfremdung.
Natürlich, die Zwölftontechnik. Das ist ja ganz klar. Ja. Mein persönlicher Erzfeind.
Jetzt formt sich ihre künstlerische Identität. Sie trägt jetzt nur noch schwarze Kleidung und umgibt sich mit einer existenzialistischen Aura. Eine stille Rebellin.
Also ich kann mir nur vorstellen, dass das ein, also sie kannte sie ja ein Stück weit schon aus der Kindheit, aber ganz generell kann ich mir vorstellen, dass das ein absoluter Culture Clash war, also Kulturschock.
Wobei sie ja auch begeistert war von der amerikanischen Lebensweise.
Genau, stimmt. Also hast du gesagt, sie hat so ein Interesse entwickelt und künstlerisch gesehen ist es wahrscheinlich auch etwas, was dann irgendwie die Vorstellungskraft anregt und mehr Einflüsse gleich mehr Inspiration.
Mhm. Ja, das kann auch sein, ne? Mhm. Ja, jetzt mal ein ganz kurzer Ausblick auf die Bewegung, mit der sie berühmt wird und wo sie auch eine der Pionierinnen ist. Und die nennt sich ja eben Fluxusbewegung, habe ich ja eben schon gesagt. In den 1960er in den USA wird die Kunst immer radikaler. Alte Strukturen brechen auf. Kunst soll nicht nur angesehen, sondern erlebt werden. Und diese Fluxusbewegung entsteht einmal in New York, aber auch in Europa. Und zum Beispiel Köln und Wiesbaden sind da führend in Deutschland. Es ist eine Bewegung zwischen Kunst, Musik und Performance. Die Idee der Fluxusbewegung ist Kunst für alle, keine Museen, keine Eliten. Künstler lassen klassische Ateliers hinter sich. Happenings ersetzen Gemälde und Skulpturen. Fluxus sieht sich aber auch als antikommerzielle Kunstbewegung. Der Fokus liegt hier nicht auf dem Endprodukt, sondern auf dem kreativen Prozess. Die Werke sind interaktiv, oft humorvoll und experimentell. Und jetzt komme ich mal zu einem von Yokos berühmtesten Werken, will ich mal sagen. Und das heißt Cut Piece, also Schneid in Stücke, oder wie wird man das übersetzen?
Einfach nur in Stücke Cut geschnittenes Piece, Stück. Ja.
Und ich finde, da sieht man auch nochmal zurückblickend diesen wahrscheinlichen Missbrauch damals zur Zeit im Krieg. Und zwar sitzt sie auf einem Podest, neben sich Scheren und die Zuschauer schneiden ihr Stück für Stück die Kleidung vom Körper.
Oh.
Mm. Ein radikales Experiment von Macht, Kontrolle und Beteiligung des Publikums. Die Reaktionen sind auch Teil des Kunstwerkes. Es geht um Vergänglichkeit. Und dann hat sie auch noch ein Buch, das heißt Grapefruit. Beides wird 1964 gemacht bzw. veröffentlicht. Das ist eine Sammlung poetischer Anweisungen, die dazu auffordern, die Welt anders zu sehen. Da sage ich später auch noch mal ein Beispiel für. Ja, ich denke, das reicht zur Fluxusbewegung. Hast du da noch Fragen zu?
Nee, passt, also ich glaube, da hat sie schon noch ein bisschen Glück gehabt. Es passt ganz gut zu ihr, oder? Und alles, was wir bisher über sie gehört haben. Mhm. Oder vielleicht auch aus der Retro-Perspektive, was wir über sie kennen. Aber ich glaube, da hat sie den Zahn der Zeit getroffen.
Ja, genau.
Oder wie sagt man?
Sie ist wirklich auch eine der Vorreiterinnen, ne? Wofür sie auch berühmt wird. Also ich fand zum Beispiel in diesem Buch Grapefruit, ne? Da ist zum, das ist praktisch immer eine Anweisung und auf jeder Seite eine andere. Und zum Beispiel Airpeace ist die Anweisung, höre die Luft, in der du lebst.
Schön,
eigentlich. Ja, finde ich auch. Also Instruktionsstücke sind das im Grunde. Ne? Oder Voice Piece for Soprano. Laut singen, bis du etwas hörst, was du für Musik halten kannst. Auch lustig, ne? Bei einer Party aus dieser Zeit begegnet Yoko jetzt ihrem Landstern, jetzt wieder der Name, Toshu Ishiyamagi. Ja, ich und Japanisch.
Setz mich nicht so an, ich weiß es nicht, Mama.
Wie Yoko interessiert Toshi sich für die Avantgarde-Musik. Sie ist begeistert von ihm, nicht nur von der Musik, und vernachlässigt jetzt ihren Unterricht, um so oft wie möglich Zeit mit Toshi in Manhattan zu verbringen. Später sagt sie, er wird ihr erster Liebhaber, betont aber, dass sie bis zur Hochzeit im Herbst 1956 Jungfrau geblieben sei. Die beiden kommen zwar beide aus Japan, haben aber eine sehr unterschiedliche soziale Herkunft. Yoko stört das nicht, aber du kannst dir vielleicht vorstellen, wen das stört.
Ja, vielleicht war es aber auch eher so eine, wie sagt man, intellektuelle Partnerschaft.
Ja, das glaube ich auch. Mit ihren Eltern kommt es aber aufgrund dieser Beziehung zum Eklat. Ihr Vater lehnt den mittellosen Pianisten als Schwiegersohn ab. Ihre Mutter warnt sie davor, dass Toshi Schande über die Familie Ono bringen könnte.
Wahnsinn, voll das Drama, oder? Ja.
Die Eltern drohen mit Enterbung. Und jetzt Yoko, die lässt sich nicht beeindrucken, die ist ja eine kleine Rebellin und zieht vorübergehend zu Toshi.
Ja, dann erst recht, dachte die sich wahrscheinlich.
Ja, irgendwann lenken die Eltern schließlich ein und organisieren sogar die Hochzeit in einem Hotel an der Westside Manhattans, nehmen jedoch selbst nicht an der Hochzeit teil. Das frisch vermählte Paar zieht zunächst in eine kleine Wohnung, später in ein einfaches, möbliertes und unbeheiztes Loft in Downtown Manhattan. In der New Yorker Kunstszene knüpfen die beiden Kontakte zu Künstlern, Galeristen, Schriftstellern und Musikern. Konzerte von Karl-Heinz Stockhausen, also einem Deutschen, sind Pflicht. Yoko lernt hier auch den Lehrer John Cage, also Toshis Lehrer John Cage, kennen, einen der einflussreichsten Komponisten der Avantgarde. Cage bestärkt Yoko in ihrer Kunst der Stille und in ihrer Interaktion mit dem Publikum. Später soll er allerdings etwas skeptisch gegenüber Yoko Onos wachsender Medienpräsenz werden, als sie John Lennon kennenlernt. Mit der Zeit verliert sich aber die anfängliche Romantik der Ehe von Yoko und Toshi. Der Winter ist hart, das Geld ist knapp und es kommt immer häufiger zu Spannungen zwischen den beiden. Ab 1960 wird Yokos und Toshis Loft zum Zentrum für Kunstevents. Musik ist nur eine von den vielen Künsten, die hier gepflegt werden. Toshi gerät dabei zunehmend ins Abseits. Die beiden wollen kein Geld von Yokos Eltern annehmen und um Geld zu verdienen, spielt er Klavier in Bars und Yoko kellnert in gehobenen Restaurants. Außerdem unterrichtet sie Kalligrafie und Origami. Süß, ne? Origami unterrichten. Gleichzeitig nehmen die beiden an immer mehr Happenings und künstlerischen Aktionen teil. Trotz ihrer zurückhaltenden Art gelingt es Yoko, sich in der Kunstszene einen Namen zu machen.
Was für eine spannende Zeit das gewesen sein muss, oder? Was
ganz,
für spannende
ganz frei.
Künstlerische Ströme, die Leute und dann auch noch in der Stadt. Ich stelle mir das super spannend vor einfach.
Das glaube ich auch. 1961 lernt Yoko den Architekten George Makionas kennen, der in Manhattan eine Galerie eröffnet. Er gilt als Vater der Fluxusbewegung. In seiner Galerie kann Yoko einige ihrer später im Buch Grapefruit veröffentlichten Anweisungen erstmals präsentieren. Eine davon ist das Rauchgemälde. Willst du wieder die Anweisung vorlesen?
Ja, kann ich gerne machen. Okay, ich habe es bekommen. Bin mal gespannt, was es ist. Brenne eine Leinwand oder ein fertiges Bild mit einer Zigarette an, solange du willst. Verfolge die Bewegungen des Rauchs. Das Gemälde ist fertig, wenn die Leinwand oder das Bild verschwunden ist.
Was hältst du davon?
sehr experimentell.
Ja, so war auch die Ausstellung in Düsseldorf, aber total faszinierend auch. Ne?
Kann ich mir gut vorstellen, ja.
Im Frühling 1961 verlässt Toshi endgültig das Loft in der Chamber Street und kehrt noch im selben Jahr nach Japan zurück. Yoko aber bleibt alleine in New York.
Haben die sich dann jetzt getrennt? Oder?
Kann man so sagen. Und Yoko entdeckt jetzt auch ihre Sexualität. Also sie hat sehr, sehr viele Liebhaber und fast alle davon werden berühmt. Und man sagt ihr ja auch, man sagt ihr später auch tatsächlich, als sie dann mit John Lennon zusammenkommt, nach, dass ihr Interesse am Nutzwert ihrer Beziehungen sehr hoch zu sein scheint.
Oh, okay.
Aber ich weiß nicht, ob das stimmt, das glaube ich eigentlich nicht. Ich denke einmal, dass sie schon John Lennon sehr geliebt hat, dass es ihre große Liebe war. Und die werden ja auch erst berühmt. Also die sind ja nicht schon berühmt. Die kommt ja nicht mit dem Macchiontas oder dem Cage zusammen, sondern mit Männern in ihrem Alter eigentlich. Ne?
Aber es gibt viele, also um Yoko Ono herum gibt es viele auch schlechte Publicity. Man könnte es auch so sagen, dass sie ein sehr gutes Gespür für Talent hat.
Mhm. Das glaube ich auch. Oder dass mit ihr auch die Leute berühmt werden, ne? Yoko fordert sich stets zum Äußersten und ist weiterhin fest entschlossen, ohne familiäre Unterstützung Karriere in dieser Kunstszene zu machen. Zumal ihre Eltern diese Art von Kunst ja auch ablehnen. Jetzt nochmal ein letztes Beispiel für einen Text aus dem Buch Grapefruit. Das kann
ich nochmal vorlesen?
Ja, dachte ich so. Blood Peace heißt das Stück. Also Blutstück.
Use your blood to paint. Keep painting until you find a key. Keep painting until you die.
Ja, deswegen sagt man ja auch eben, diese Kriegserlebnisse, die verarbeitet die immer in ihren Kunstwerken und
ja.
Also ihre ganzen Erlebnisse. Ne? Während der Zeit hat Yoko auch ihre erste Abtreibung. Und da ist auch noch ein Stück, was ich dir geschickt habe zum Vorlesen, das heißt City Piece.
Ja, City Piece. Walked all over the city with my baby carriage.
Ein Baby, das sie abgetrieben hat, ne? Ja.
Alles so existenziell.
Während all dieser Zeit, Anfang der 60er, legt Yoko sich nicht auf eine Kunstform fest. Weiterhin interessiert sie sich für Schreiben, für Musik, für Singen, für Kunst allgemein. 1961 tritt sie erstmal öffentlich mit einer Vokalakrobatik auf. Und diese Vokalakrobatik ist bis heute ihr Markenzeichen geblieben.
Viele Musikliebhaber lehnen sie ab.
Kennst du das?
Absolut. Ja. Deswegen musste ich auch eben, als du Zwölftonmusik gesagt hast, da musste ich so daran denken, weil ich dachte, ja, das ist absolut ihr Ding dann.
Ja, Publikumserwartungen nach Schönheit, Harmonie oder Melodie werden enttäuscht, würde ich mal sagen. Weil sie macht Stimmexperimente.
Aber das ist ja auch okay in der Kunst.
Ja, finde ich auch. Dafür ist Fluxus dann eben auch durch sie unter anderem berühmt. Ne? Also flüstern, schluchzen, lachen und vor allem schreien integriert Yoko in ihre Darbietungen. Schreien mit hoher Emotionalität und stark übersteuerter Stimme. Das ist ihr Markenzeichen.
So, entschuldige, Mama, dass ich dich noch unterbreche, aber es gibt so einen berühmten Videoclip, wie sie zusammen mit John Lennon also singt und er ist hinten und macht das mit ihr zusammen und guckt sie auch völlig entgeistert, glaube ich, irgendwie an, weil er das nicht erwartet hat, weil sie so in ihr Mikrofon reingereicht. Ich glaube auch der Ton, derjenige, den Ton hat, mich dreht, er macht auch ihr Mikrofon ein bisschen runter, weil sie so laut ist. Das ist echt total bekannt.
Ja, ja, das ist es auch. Ne? Und vor allem drückt sie halt mit dieser übersteuerten Stimme immer wieder Angst, Wut, Hunger oder Schmerz aus. Das, was sie eben auch im Krieg kennengelernt hat. Deswegen habe ich das eben auch so ausführlich beschrieben mit den Kriegserlebnissen, weil das findest du in ihrer ganzen Kunst, gerade in ihrer frühen Kunst, immer wieder. Jetzt kommt Toshi zurück aus Tokio. Zack, wieder da. Da wären sie schön freie Liebe in ihrem Loft praktiziert, ein bisschen ungünstig. Und jetzt muss Yoko leider auch ihren Eltern erzählen, dass sie die Beziehung für gescheitert hält.
Das macht man als Mutter, als Tochter natürlich gar nicht gerne zugeben, dass die Eltern recht hatten.
Ja, aber ihre Eltern.
Das kam ja bei uns so zum Glück noch nicht vor, Mama.
Nein, in unserer Familie gar nicht.
Nee, klar.
Aber jetzt ist natürlich doof, dass die Eltern sich an diesen Schwiegersohn gewöhnt haben. Jetzt schlagen die Eltern Yoko vor, eine ihrer Wohnungen in Tokio zu beziehen und dort den Versuch einer Versöhnung zu wagen. Schließlich sind, sagen die Eltern, die beiden ja noch verheiratet. Ausschlaggebend für die kommende Rückkehr nach Tokio ist aber ein Angebot von dem berühmten John Cage und Peggy Guggenheim, den man ja auch kennt, im Sommer 1962. Yoko soll die beiden nämlich als Übersetzerin und Managerin nach Tokio begleiten. Das macht sie auch. Toshi und Yoko kehren jetzt zusammen zurück in die Tokioter Künstlerszene und tauchen dort ein. Aber jetzt kehrt sich das Ganze um. Yokos Arbeit wird weniger anerkannt als Toshis Kompositionen. Die beiden wohnen im 11. Stock eines Wolkenkratzers in der Wohnung ihrer Eltern. Yoko entwickelt eine Depression. Die Mischung aus beruflicher Erfolglosigkeit und privater Orientierungslosigkeit führt bei ihr zu suizidalen Gedanken. Dazu muss man wohl sagen, dass in der japanischen Kultur Freitodgedanken bei scheinbar ausweglosen Situationen eher akzeptiert werden als hier bei uns im Westen zu dieser Zeit. Irgendwann nimmt Yoko jetzt eine Überdosis Schlaftabletten. Sie dämmert hinweg und erwacht im Klinikbett einer Psychiatrie. Dort wird sie mehrere Wochen stark betäubt bleiben. Toshi besucht sie zwar regelmäßig, ist aber ratlos, was er zur Genesung seiner Frau beitragen könnte. Nun tritt ein neuer Mann in Yokos Leben, Tony Cox. Tony ist Amerikaner, hat auch studiert in den USA, ist allerdings im Freundeskreis von Yoko bisher unangenehm als Hochstapler aufgefallen, durch Kleinkriminalität, Drogenkonsum und Drogenhandel. Er hat jedoch ein reges Interesse am Zen-Buddhismus und an der japanischen Kultur. Er erlernt sogar die japanische Sprache. Im Sommer 1962 reist er nach Tokio. Dort trifft er sich mit Toshi und erfährt, dass Yoko sich in der Psychiatrie befindet. Er bietet Toshi seine Hilfe an. Der nimmt an. Tony fährt nun in die Klinik und gibt sich
ist
dort...
Ist ja total verrückt, oder?
Ja, kommt ist
einfach
es.
So ein, die,
das ganze
Freund
Leben von
sagt,
ihr.
Oh, deine Frau ist in der Klinik?
Da helfe ich mal.
Kann ich dir helfen?
Da helfe ich mal.
Ja klar, kein Problem.
Ja, ich weiß nicht, was ich machen soll. Helf du mal. Und er fährt jetzt in diese Psychiatrie und gibt sich dort als New Yorker Arzt aus.
Nein.
Tony droht jetzt, einen Artikel über die zu hohe Dosierung von Yokos Medikamenten zu lancieren. Und zack, wenig später wird Yoko entlassen.
Das ist ja schon wieder voll das Drama.
Das ganze Leben von ihr besteht am Anfang nur aus Dramen.
Wahnsinn.
Das wird nicht besser jetzt, Laura. Tony erfährt jetzt bei einem Essen zu dritt mit Yoko und Toshi, dass die Ehe der beiden zerrüttet scheint. Und er zieht in die Wohnung. Es kommt zum Eklat. Man munkelt, dass es wahrscheinlich die Affäre zwischen Yoko und Tony ist,
was?
Die Toshi nicht so toll findet.
Das hätte ich ja jetzt niemals gedacht.
Und jetzt kommt's, Yoko wird schwanger. Sie hat inzwischen schon mehrere Abtreibungen hinter sich, aber Tony möchte das Kind behalten.
Warum hat sie eigentlich die Abtreibungen gemacht? Mochte sie,
ja, das wirft man ihr auch wirklich vor später, als sie berühmter wird und man davon erfährt. Ich meine, es gab ja schon die Antibabypille. Warum wird die ständig schwanger? Und warum treibt sie jedes Mal ab? Sie geht zu Ärzten und die Ärzte sagen ihr, dass eine Abtreibung, weil es eben nicht die erste ist, gefährlicher für sie sein wird, als das Kind zu bekommen. Aber Yoko will eigentlich nicht Mutter werden und schon gar nicht Hausfrauenmutter. Aber aufgrund der gesundheitlichen Ratschläge und aufgrund von Tonis Drängen stimmt sie zu, das Kind zu behalten. Toni scheint ihr doch der richtige Mann zu sein, um es nochmal in New York zu versuchen. 1962 heiraten die beide, aber Yoko hat leider vergessen, sich von Toshi scheiden zu lassen.
Meine Güte.
Dann lassen sie die Ehe annullieren und dann wird sie aber wirklich geheiratet. Und in New York beziehen die beiden wieder ein Loft, das zum kreativen Zentrum wird. Am 8. August 1963 wird Yokos Tochter Kyoko geboren, Kyoko Cox. Tony übernimmt die Öffentlichkeitsarbeit für Yokos Kunst und kümmert sich um die kleine Kyoko. Sie verfolgen auch einige gemeinsame künstlerische Projekte.
Aber auch ist er jetzt also in der ganzen Zeit noch, entschuldige, dass ich unterbreche, aber ist er jetzt die ganze Zeit noch Hochstapler oder?
Nee, er ist nicht. Also das hängt einfach mit diesem Drogenkonsum, denke ich, auch zusammen, der damals so en vogue war. Der ist kein Hochstapler, sondern jetzt ist er Yokos Manager.
Mhm.
Aber ich glaube, damals ist er noch nicht so berühmt, dass das viel einbringt. Aber tatsächlich folgt jetzt das, was ich im Intro gesagt habe. Die Ehe ist eigentlich schon eher am Ende, aber die beiden betreiben noch weiter Kunst zusammen und haben das Baby zusammen. Oder die ist ja schon drei jetzt, 1966. Und Yoko präsentiert ihre Ausstellung in der Indica-Galerie in London. Im Intro habe ich ja auch frei nacherzählt, wie sie dann John trifft. John, der damals auf dem Höhepunkt seines Ruhms mit den Beatles ist. Die beiden lernen sich also kennen und werden aber nicht sofort ein Paar. Aber sie treffen sich immer wieder und dann im Laufe der Zeit, da verlieben sie sich so richtig. John war ja seit 1962 mit Cynthia verheiratet, die als Lehrerin arbeitete. Und die beiden hatten auch schon einen gemeinsamen Sohn. Die Begegnung mit Yoko und die beginnende Affäre belastet natürlich die Ehe von John und Cynthia. Und Cynthia fühlt sich zu Recht von Yoko bedroht. Die Frau Patty Boyd, das ist die Ehefrau von George Harrison, einem anderen der Beatles und übrigens später die Muse von Eric Clapton, beschrieb Yoko so. Sie war alles, was Cynthia, also Johns erste Ehefrau, und vermutlich jede andere Frau, die John jemals getroffen hatte, nicht war. Sie war anarchisch, originell und hatte vor nichts Angst. Und sie verfiel nicht in die stereotype Rolle der unterwürfigen Frau, an die John gewöhnt war.
Ja, das passt gut zu dem, was du so erzählt hast, ne? Und das kann ich mir gut vorstellen, dass das super spannend irgendwie ist, weil der John Lennon, sagt man ja, ist ja auch so ein Charakter gewesen, ne? Und so ein künstlerischer Geist, Freigeist.
Ja. Ja, und die beiden wachsen also immer enger zusammen und beide lassen sich dann auch irgendwann scheiden von ihren Ehepartnern. Und am 20. März 1969 heiratet John seine Yoko in Gibraltar. Und es folgt dieses berühmte Bed in for Peace. Hast du das schon mal gesehen, wo die im Bett, wo die liegen beide in Schlafanzügen oder Nachthemd
so
im Bett?
Bekannt.
Genau, ne? Protest.
Das müssen wir auf jeden Fall auch irgendwie.
Ja.
Entweder man muss das googeln oder wir müssen es irgendwie verlinken, wenn es geht. Das ist echt super lustig.
Ja, das wurde ja gemacht als Protest gegen den damals wütenden Vietnamkrieg und hatte auch weltweite Medienaufmerksamkeit. Und der Slogan, den kennen auch alle: Give Peace a Chance.
Und ist das dann auch die Zeit, wo das das Lied, das bekannte, rauskam?
Das wird später, aber dann viel berühmter. Aber das entsteht da. Also die machen ganz viele künstlerische Projekte zusammen. Beide sind zu diesem Zeitpunkt auch schon mit Drogen in Berührung gekommen. 1960er Jahre sind ja bekannt für Marihuana- und LSD-Experimente. Besonders John ist von LSD als Droge fasziniert und konsumiert es auch regelmäßig.
Yoko kommt. Gibt's auch sogar von den Beatles den Song Lucy in the Sky.
Ja, wir sind genau.
LSD ist.
Und kurz nach ihrer Heirat, Ende der 1960er, rutschen John und Yoko beide in die Heroinabhängigkeit. Ja. Yoko fühlt sich belastet. Ich meine, wir wissen ja auch, die ist psychisch nicht ganz so stabil. Von der öffentlichen Feindseligkeit, weil sie überall als Spalterin der Beatles lanciert wird. John entfremdet sich ja auch immer weiter von seinen Freunden. Beide stehen unter extremem Druck und Heroin ist damals in London leicht verfügbar.
Hast du dazu ein bisschen was in den ganzen Quellen gefunden zu dem Thema, dass die Yoko die Beatles gespalten
ja,
hat?
Ja, das sage ich gleich auch noch was zu.
Mhm.
1968, also kurz vor der Heirat, werden beide sogar wegen Cannabiskonsum und Besitz verhaftet. Fans und Presse bemerken auch, dass John anders in Anführungsstrichen wird, verlangsamt, abwesend, dürr. Seine Stimme ist oft undeutlich und in Interviews wirkt er surreal und wirr. Beatles-Insider sagen damals, er war nicht derselbe, aber das war halt nicht Yokos Schuld, wie viele sagten, sondern Drogen geschuldet. Eigentlich versuchen sie auch immer wieder clean zu werden. Mehrere Entzugsversuche scheitern allerdings. John sagt, wir brauchten das Zeug, um überhaupt zu funktionieren. Und im Zuge dieser Drogenabhängigkeit isolieren sich die beiden auch immer mehr.
Was denn mit der Tochter?
Die wohnt beim Vater, beim Tony. Und der Sohn von John, der wohnt bei der Cynthia.
Mhm. Ja, in dem Sinne mit den Drogenkonsum natürlich zum Glück, muss man dann dazu sagen.
1966 ist ja auch die letzte gemeinsame Tour der Beatles und dann stirbt auch irgendwann ihr Manager, der die immer zusammengehalten hat und Paul übernimmt jetzt die Führung nach Brian Epsteins Tod. Das sorgt für Konflikte. John distanziert sich von den Beatles und setzt seinen Fokus mehr auf Kunst, auf Drogen und auf Yoko. Und deswegen machen die wird Yoko auch eben zum Sündenbock gemacht. Aber die Spannungen, wie wir gehört haben, gab es schon vorher. Was auch neu für die Beatles ist, John bringt seine Yoko mit zu diesen Sessions. Die Banddynamik wird dadurch vor allem aus Pauls Sicht sehr gestört.
Davon gibt es auch bekannte Bilder, wie die Beatles zusammen eben auch noch im Studio sitzen und die Yoko dabei ist.
Ja. Die Wahrheit ist aber, dass sowohl Paul als auch John schon lange überlegen, sich von den Beatles zu lösen. Paul übernimmt auch diese Kontrolle über Projekte wie Let It Be. Das sorgt auch bei George für sehr viel Frust. George wollte schon lange mehr zu den Songs beisteuern und fühlt sich von vor allem Paul unterdrückt. Ringo fühlt sich sowieso außen vor und verlässt kurzzeitig 1968 die Band.
Ja, der Arme.
John will aber immer mehr experimentelle Musik machen.
Ja, ja, okay. Ja. Ja. Aber der Ringo ist ja irgendwie immer so ein bisschen der Außenseiter, ja, so was angeht Presse und so.
Ja, ich bin Ringo und bin auch dabei. Paul kündigt dann 1970 im April sein erstes Soloalbum an und erklärt die Ära Beatles für beendet. Das ist ein Schock für die Fans. In Wirklichkeit war die Trennung aber ein schleichender Prozess. Keiner von ihnen wollte mehr weitermachen. Alle gehen jetzt in ihre Solokarrieren und es gibt immer mehr öffentliche Sticheleien zwischen Paul und John. In den späten 70er nähern sich die beiden aber wieder an und sie sind halt die besten Freunde, immer schon gewesen, und telefonieren auch wieder regelmäßig. Tragisch ist natürlich, dass dann irgendwann in 1980 durch Johns Ermordung jede Hoffnung auf ein Comeback aller vier vereitelt wird. Also, wir halten fest, Yoko war nicht der Grund für die Trennung der Beatles. Aber sie war ein Symbol für Johns neuen Lebensweg. Die unsterbliche Musik allerdings bleibt.
Ist aber doch auch schwer zu sagen. Also es ist doch, oder? Also das kann man jetzt auch so klar aus den Informationen nicht sagen. Wer weiß das schon? Wir waren ja alle nicht dabei und irgendwie dieses, okay, vielleicht hätte es sich auch so, also ich aus meinen den Informationen, die ich dazu kenne, hätte auch gesagt, dass sich das so wahrscheinlich entwickelt hat, weil schon lange bevor der Yoko kannte, gab es da irgendwie Unstimmigkeiten. Aber ob das sich vielleicht nicht länger gehalten hätte oder wieder eingerenkt hätte, wie genau da die Dynamik war, werden wir wahrscheinlich niemals wissen, ne?
Aber
es ist, finde ich, einfach so unfair, weil sie dieses Stigma bekommen hat.
Ja, ist für sie
hat,
total unfair, ne? Ihr gegenüber. Ja.
Mhm. Und wie du schon sagst, ich denke, er hat sich auf jeden Fall in so eine experimentelle, künstlerischere Richtung entwickelt, weg von diesem Pop und Rock. Das hat man ja in den letzten Alben auch total gemerkt. Und das dann nur ihr so zuzuschieben, würde man aus heutiger Sicht wahrscheinlich sagen, das ist so typisch diese Männerpresse und die Männerwelt, die versucht haben, das auf die böse Frau Lady Macbeth zu schieben. Ne?
Ja. Aber es ist für sie natürlich nach allem, was sie schon durchgemacht hat, hart, ne?
Bestimmt.
Dass sie als Hexe tituliert wird, als Zerstörerin der Beatles, und sie erhält halt auch super viele Hassbriefe, sie erzählt Drohungen, dass sie umgebracht wird und ist dadurch emotional stark belastet, was natürlich auch nicht dabei hilft, von den Drogen loszukommen. Und sie sagt in dieser Zeit auch ein Zitat, das relativ bekannt ist. Willst du es mal vorlesen?
Ist mir gerade zugeschickt. Sie sagt, Kunst ist ein Weg, um mit Schmerz umzugehen und ihn zu transformieren.
Ja, das ist eigentlich ihr Lebensmotto, was ihre Kunst betrifft, sowohl musikalisch als auch jede Art von Kunst. Sie macht ja viele Arten von Kunst. Und sie bleibt sich dabei immer treu und ihren Überzeugungen und nutzt Kritik stets als Motivation. Und zum Beispiel darüber, dass man sie Hexe nennt, macht sie ja später auch ein Lied, ne? Das ist auch relativ bekannt. Aber in den 1970er Jahren arbeitet sie jetzt eng mit John Lennon zusammen, zum Beispiel.
Bevor du da weitermachst, ich muss jetzt 59
machen. Ja, das ist auch der letzte Satz.
Ist doch ein guter
Cut,
oder?
Stoppen.
Mit dem Witch? Hm? Ah, okay.
In den 1970er Jahren arbeitet sie jetzt eng mit John zusammen und Alben wie Imagine 1971 oder Double Fantasy 1980 entstehen. Yoko beeinflusst Johns Musik stark durch ihre experimentellen Ideen. Aber sie setzt auch ihre eigenen interaktiven Kunstprojekte und Musikprojekte fort und er auch seine eigenen. Ja, Laura, Yoko stand jetzt vor einer riesigen Herausforderung. Was würdest du denn tun, wenn du plötzlich einen sehr reichen, sehr bekannten Mann kennenlernst und plötzlich im Mittelpunkt so vieler negativer Gefühle stündest?
Ja, nee, ich spreche es gerne nochmal ein, aber es ist natürlich überhaupt nicht mein Ding. Das ging gar nicht. Da würde ich nicht klarkommen. Mhm. Ich stehe schon auch nicht gerne im Mittelpunkt und dem Thema, das wir jetzt gerade hier im Podcast machen, zum Trotz. Man spricht ja nur und man sieht einen nicht, aber sowas mag ich überhaupt nicht gerne. Und viel negative Kritik. Also ich möchte behaupten, dass ich recht dickhäutig bin. Gerade wenn man drei Brüder hat, muss man das auch sein. Aber das heißt nicht, dass ich also so viel öffentlichen Unmut würde ich nicht ertragen können.
Gut. Also ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ich wäre auch nicht so. Aber ich denke da wirklich, dass ihr dadurch, dass ihr das alles immer in Kunst transformiert, dass sie das deswegen schaffen konnte. Ne? Und dann daran sieht man auch, wie sehr sie John geliebt haben muss. Weil ich denke, sie war ja auch von Toshi oder von Tony, hat sie sich ja auch dann getrennt. Sie ist ja niemand, der sich scheut, von einem Mann zu trennen oder eine Scheidung einzureichen. Ne? Aber sie ist ja bei ihm und ihm treu geblieben bis zuletzt.
Damit endet für heute der erste Teil unserer Yoko Ono-Folge. Im zweiten Teil begleiten wir Yoko und John durch ihre gemeinsamen Jahre mit all den Herausforderungen, Erfolgen und Tragödien. Außerdem schauen wir auf Yoko Onos Leben nach Johns Tod und auf ihr Vermächtnis. Wir freuen uns, wenn auch ihr dann wieder dabei seid.
It's true. Spannende Geschichten von außergewöhnlichen Frauen.